Verstand und Moral verloren hat, bedarf es natürlich für das Individuum an Orientierung und an Menschen, die Orientierung geben können. Diese sind aber in dieser wahnsinnig gewordenen Zeit relativ selten geworden und man muss schon ganz gut suchen, um solche zu finden. Wir von Dachauer.com haben aber das Glück, nicht lange suchen zu müssen, weil wir heute einen Gast haben, der seit langem Orientierung bietet mit seinen Artikeln und mit seinen Büchern, der aber sehr selten auf Videos, im Fernsehen oder so auftaucht. Das ist auch typisch für die großen Geister unserer Zeit, die eben eher verdeckt arbeiten. Herzlich willkommen beim Videokanal von Bachheimer und Goldvorsorge. Wir begrüßen heute Herrn Andreas Dögl zu einem Gespräch über den Wahnsinn, der uns alle heute begleitet. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei uns.
Grüß dich. Danke für die Einladung.
Ich danke fürs Kommen, lieber Andreas. Andreas, die Bachheimer Leser kennen deine Feder. Sie kennen deine Publikationen, aber man sieht dich natürlich nicht so oft in Bild und Ton. Und umso mehr freut es uns, dass du hier heute auftrittst. Ich bezeichne dich ganz gern als einen der letzten Privatgelehrten Wiens, der immer wieder mit seinen Artikeln den Aha-Effekt auch bei mir hervorruft. Ich lese ja dann doch etwas mehr und freue mich sehr, dass du da bist. Privatgelehrter sagte schon eines, nämlich das macht er privat. Und du hast ja auch einen Beruf, einen Brotberuf, der relativ weit weg von dem ist, was du so verfasst und schreibst. Jetzt die erste Frage natürlich, wie lässt sich sowas verbinden oder vorangestellt, wie kommt man dazu?
Naja, also was den Brotberuf angeht, ich bin Händler, arbeite im Bereich der Medizintechnik, verkaufe also Medizinprodukte an niedergelassene Ärzte und Krankenanstalten, habe ein sehr gutes, sehr kleines, aber sehr gutes Team von Mitarbeitern und das lässt mir einen gewissen Spielraum, was meine zeitlichen Ressourcen angeht. Das heißt also, ich habe den Luxus, den viele andere, die im Hamsterrad des Broterwerbs laufen, nicht haben, dass ich nämlich doch gewisse Zeit dafür habe, mich mit den Themen zu befassen, die mich neben meinem Beruf, der mich auch sehr interessiert, aber neben meinem Beruf interessieren. Also ich lese sehr viel und nachdem ich glaube, dass ich ganz gut artikulieren kann, schreibe ich auch relativ viel. Also für mich persönlich ist es kein Problem, das unter den Hut zu bringen. Und die Frage, wie ich dazu gekommen bin, da müsst ihr jetzt nachdenken. Also ich habe, glaube ich, 99 angefangen, das erste Mal was zu schreiben. Da hat mich der Andreas Unterberger mal angesprochen bei einer Veranstaltung vom Club Unabhängiger Liberaler. Und hat mich eingeladen, eine Kolumne für die Wiener Zeitung zu schreiben, wo er damals Chefredakteur war. Und also eigentlich, das war ein einmaliger Auftritt, den ich dort hatte, aber seither schreibe ich halt regelmäßig unter anderem eben für deine Plattform oder für Eigentümlich Frei, das ist mehr oder minder meine Hausadresse oder auch fürs Mises-Institut, für Andreas, also entschuldigen Sie, für einen Christian Ortner und neuerdings auch für den Express.
Du bist ja aber auch ein Vielleser. Und also da muss man auch die Zeit dazu haben. Du schreibst ja unglaublich viele Rezensionen. Ich glaube, dass sicher 70-80% aller Rezensionen, die bei Bachheim erscheinen,
sind von mir. Stammen. Okay, ja, das wusste ich gar nicht. Das zählt nicht mit.
Ja. Wie schnell liest du so ein Buch?
Naja, also ich würde dann mal sagen, das sind das Jahr hat 52 Wochen. Also 50 Bücher im Jahr werden es schon sein und ich lese also kein Simmel und auch sonst keine Belletristik. Es ist eigentlich ganz selten, dass ich einmal einen Roman lese, meistens sind es Sachbücher, Politik, Philosophie, Wirtschaft. Das sind meine Hauptinteressensfelder.
Und wenn man so Rezensionen schreibt, liest du das Buch und machst du da schon Notizen oder schließt du das Buch und...
Nein, ich mache das im Grunde so, wie ich es früher gemacht habe, wenn ich mich für eine Prüfung vorbereitet habe, dass ich, also die Bücher, die ich gelesen habe, erkennt man immer daran, dass sie angeschmiert sind. Also ich mache mir da Notizen bzw. Hervorhebungen drinnen und das gibt mir dann die Richtlinie, wenn ihr Rezension schreibt. Aber ich bin also vielleicht einer von den nicht allzu vielen Rezensenten, die ihr Buch tatsächlich von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Also es gibt ja welche, die dann ja, so quer durchblatteln, das mache ich nicht. Also okay, wenn ich ein Buch rezensiere, dann habe ich es auch wirklich gelesen.
Ja, Ja, das spürt man auch in den Rezensionen, da kann man auch glauben. Zum Thema Rezensionen fällt mir was ein, womit du ein bisschen für Aufsehen gesorgt hast in unseren Kreisen in den letzten Wochen. Es kam plötzlich die Meldung, du wärst der Second-Hand-Dealer of Ideas. Ist das jetzt dem Buchlesen geschuldet oder wie kommt einer, der selbst Bücher schreibt und selbst solche tollen Artikel schreibt, wie kommt einer dazu, sich da irgendwie downzugraden?
Ich sehe das nicht als Downgrading, sondern ich habe da einen Ausspruch vom Hayek, vom Friedrich August von Hayek aufgegriffen, der also solche Menschen mehr oder minder gefordert hat als Transmission zwischen den Gelehrten, die halt irgendwelche Ideen entwickeln, und den Menschen, die halt mit diesen Ideen dann irgendwann einmal konfrontiert werden sollen. Und dieser Transmissionsriemen sozusagen, den hat er als diese Secondhand-Dealer, Dealers of Ideas bezeichnet, und als solchen sehe ich mich. Ich maße mir nicht an, besonders originäre Ideen zu haben, sondern sehe mich als an, der heute halt auf den Schultern wesentlich größerer Geister steht. Angefangen hat meine Annäherung an das libertäre Denken mit einer Lektüre von einem Hayek-Buch, ne, Der Weg zur Knechtschaft. Ich glaube, das ist für viele die Einstiegsdroge, für mich war es. Und man kommt dann halt einmal über Mises und Rothbard zu den anderen Anarchisten, vielleicht zu Hoppe, den ich sehr schätze, den ich persönlich gut kenne und den ich sehr schätze. Und aus deren Grundideen kann man ja dann seine eigenen Wahrnehmungen in irgendwelche in Publikationen verpacken und umsetzen. Aber ich maße mir nicht an zu behaupten, dass ich irgendeine Idee gehabt hätte, die vor mir nicht schon ein anderer gehabt hat.
Ja, das ist also wahrscheinlich auch relativ selten im 21. Jahrhundert. In Bachem agiert ja relativ ähnlich, dass wir ja auch Artikel nehmen und sie dann durch grüne Kommentare irgendwie gerade richten oder vielleicht unsere Meinung dazu kundtun. Insofern ähneln wir uns, aber es gibt noch einen Punkt, wo wir uns ähneln. Der Herr Töbl ist auch bekennender Rotweintrinker.
Ja.
Das bin auch ich außerhalb des Hochsommers, also drei Viertel der Zeit gegen die Vierteln. Das führt mir eh schon zu einer tagesaktuellen Situation. Rotweinliebhaber, der auch durchaus geneigt ist, gewisse Reisen zu machen, um die Anbaugebiete kennenzulernen, das ist ja schon die Kultur rundherum. Wie verhält sich dann das in einer Zeit wie in der Diesel, wenn man diese Rotweinreisen nicht mehr machen kann?
Neben anderen Dingen geht mir das sehr ab. Also seit 2 Jahren war ich auf keiner Weinreise. Ich habe vorher einige Male Bordeaux besucht und die großen spanischen Weinbaugebiete und auch in Italien. War ich unterwegs, das fehlt an und für sich, aber was soll es? Ich meine, was man nicht darf, das darf man halt nicht. Und das ist im Augenblick halt die Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt, aus bekannten Gründen. Und ich hoffe auf bessere Zeiten, nicht? Sobald das wieder möglich sein wird, werde ich wieder einiges nachholen. Aber wenn man sich dafür interessiert, hat man ja einen dementsprechenden Fundus aufgebaut, nicht? Und ich sitze Gott sei Dank nicht am Trockenen.
Man kann ja auch die Bücher über die Anbaugebiete lesen.
Zum Beispiel,
ja. Ja, diese Situation, die wir jetzt haben, ist ja natürlich auch dem großen Thema alternde Demokratie, auch wenn es der Herr Döbel nicht so bezeichnet, geschuldet, dem Absinken der Führungsmentalität in alternden Demokratien, so würde ich es bezeichnen. In deinem Buch Schluss mit Demokratie und Böbelherrschaft, wo ja der Titel schon fast alles sagt, hast du dich ja mit dem Problem der alternden Demokratien, so wie ich sie bezeichne, du kannst das gerne korrigieren, beschäftigt. Und das Wort Schluss impliziert ja, dass was anderes kommen sollte nach der Demokratie. Kannst du für jene, die das Buch nicht gelesen haben, für unsere Leser kurz umschreiben, was deine Vorstellungen sind, wenn wir den Schluss dann wirklich gesetzt haben? Das sieht ja jetzt gar nicht so aus, als ob der Schluss jetzt unmittelbar bevorstünde.
Da herrscht auch in dem relativ kleinen Lager der Libertären keine Einheit. Einheit nicht darüber, ob das ein erzwungenes, von den Umständen erzwungenes Ende sein wird oder ob das System so weit noch selbst heilungsfähig ist, als dass man es noch rechtzeitig vor dem Abgrund abfangen und korrigieren könnte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist die Frage der Wünschbarkeit eines Endes mit Schrecken. Also man kann natürlich sagen, man kann das so ewig weiterwursteln und das Ganze driftet immer mehr in Richtung Sozialismus, und zwar überall, das ist noch sehr an den steigenden Staatsquoten unschwer belegen, selbst in der Schweiz, die verhältnismäßig ja noch viel besser dasteht aufgrund ihrer kleinräumigen Strukturen. Aber was dann nach einem allfälligen Systemcrash, der ja von sehr vielen Doom-Propheten, wenn ich sie nennen darf, vorhergesagt wird, was dann kommt und ob es dann besser wird, das wage ich ehrlich gesagt fast zu bezweifeln. Also ich fürchte ja, wenn man es auf den Endpunkt zutreiben lässt und der dann tatsächlich eintritt, weil beispielsweise irgendwo ein schwarzer Schwan auftaucht, kann, weiß ich nicht, ein Vulkanausbruch sein oder ein Erdbeben an der Westküste in Amerika oder so. Oder ein richtiges Virus, das weiß Gott wie viel Leute umbringt. Dann ist es fraglich, wie resilient dann das System noch ist und was dann passieren wird. Also meine Befürchtung ist ja, dass man dann sofort die Schuldigen dingfest machen wird und das sind natürlich die Göttigen, ne, die Großkopferten. Und da werden sie dann ganz bestimmt Leute finden, die sofort mit Fingern auf die Ecken zeigen, wo man es dann holen kann, nicht, wenn vom Staat der Sozialcheck nimmer mehr kommt. Also, aber jetzt um die Frage jetzt auch noch nicht ganz zu ignorieren, was denn kommen sollte, das ist, wenn ich das jetzt ausspreche, was ich mir wünschen würde oder was ich für gut fände, dann ist das alles reine Utopie, nicht? Weil man müsste im Grunde aus diesem Trend hin zu immer mehr Sozialismus, der sich ja mit täglich neuen Forderungen manifestiert, nicht? Die Frau Rendi-Wagner hat Ideen, was man nicht alles noch erhöhen und erweitern sollte, und die Arbeiterkammer sowieso, nicht? Und Urlaubs, beziehungsweise die Aufstockung von Arbeitslosengeldern und Ausdehnung von Urlauben, beziehungsweise wir machen jetzt aus 4 Jobs 5, bei vollen Lohnausgleich, also das sind lauter Dinge, die nur darauf hinauslaufen, die jetzt noch produktiv sind, nur mehr auszusagen. Und das kann natürlich nicht ad infinitum funktionieren. Also das müsste man ändern, um jetzt die Frage zu beantworten. Davon müsste man wegkommen. Man müsste wieder den selbstständig, oder nicht nur selbstständig, den wirklich in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft produktiv Tätigen aufwerten. Man müsste wiederum einen gewissen Respekt vor Leistung haben und nicht immer nur schauen, wo ist einer, der vielleicht was brauchen könnte, und dem schenke ich dann noch irgendwas, was ich wieder den anderen wegnehmen muss, die tatsächlich leistungsorientiert sind.
Du hast da ganz unabgesprochen jetzt ein Lieblingsthema von mir angesprochen, nämlich das ist die kollektive Korruption in alternden Demokratien. Die Politiker müssen ja, um sich die Wählerstimmen zu sichern, Versprechungen machen. Und diese Versprechungen können sie mit einer normalen Budgetpolitik niemals erfüllen. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass wir jetzt das Fiat-Money-System haben, dann wird man mit dem finanziellen Betrug dann zumindest Teile noch erfüllen kann und sich wieder über Tricks holen kann. Und wir haben statt anständigen Politikern über die letzten 60 Jahre eigentlich Hütchenspieler hereinbekommen. Und mein Engagement für den Goldstandard liegt nicht im ökonomischen Bereich, sondern es ist eher im sozialen Bereich. Ein Goldstandard würde solche Politiker nicht zulassen. Würden wir nur das Währungssystem kurz ändern, nur weil du das jetzt angesprochen hast, muss ich meine Message überfordern. Wir bräuchten ja nur eine Stellschraube ändern und diese ganzen Versprecher und Hütchenspieler wären ja weg. Ich möchte nur ein kurzes Beispiel erwähnen. Wir schaffen das am 4. September 2015 in einem goldgedeckten System ohne Geldmengenvermehrung, wäre im Februar 2016 die Einwanderungskrise beseitigt gewesen, weil ja das die Menschen im Budget bemerkt hätten. Ja. Und damit wäre es vorbei gewesen, aber das ist jetzt nur ein kleines Appassyl, das muss ich ja natürlich als Goldstandard-Mann jetzt da anbringen und danke für die Steilvorlage. Ja. Eines hast du noch erwähnt, das ist mir auch wichtig zu sagen, du hast die Staatsquote auch, ich habe auch unabgesprochen. Ich bin 66 geboren und die Staatsquote hat sich seit meiner Geburt mehr als verdoppelt. Das heißt, sollte ich doppelt so alt werden, wie ich jetzt bin, was eigentlich biologisch nicht möglich ist, und wofür mich auch der Herrgott bewahren möge, wenn ich das rausschaue in die Gesellschaft, dann wären wir mehr als in Nordkorea, weil dann wären wir nämlich auf 104% Staatsquote, und das gibt es ja dann auch nicht mehr. Und das ist eben neben der Grenzen der Ausbeutung oder des Grenznutzens der Umverteilung das zweite große Thema. Ich kann nicht über 100% gehen. Also wir sind sowieso, wir arbeiten mit Riesenschritten dem Ende zu. Und eine gewisse Sorge, die uns jetzt alle seit 2 Jahren angeblich so plagt, sorgt dafür, dass wir jetzt noch schneller in diese Richtung gehen. Die Umverteilungsrate dreht sich noch schneller, aber auch natürlich die Staatsverschuldung und auch die Staatsquote wird jetzt noch einmal in den nächsten 2, 3 Folgejahren von dem, was dort geschehen ist, ja auch passieren. Aber bleiben wir noch einmal bei der alten Demokratie oder bei der Demokratie, wie wir sie jetzt ausleben müssen. Wir haben ein kleines Spielchen überlegt, das heißt, ergänze die Gleichung und das kann man nur mit dir spielen und kann man einen anderen. Das ist Mathematik.
Oh Jesus Maria, ich war immer nicht in Mathematik.
Nein, aber ganz schlecht. Das ist deine Mathematik. Eine Additionsrechnung. Demokratie und Sozialstaat ist
Sozialismus.
Sozialstaat und Einwanderungsland ist
Bürgerkrieg.
Ja, das sind klare Worte, da braucht man nicht viel dazu sagen. Eine Gleichung habe ich noch. Sozialstaat und Einwanderungsland und Fiat Money ist
Staatsbankrott, Ausplünderung der Jugend, ja, und auch Bürgerkrieg.
Darf ich nur, mit Ausplünderung hast du es ja schon gesagt, aber der Zukunftsraub ist auch was, was uns so beschäftigt.
Das ist ja genau der Punkt, und das ist ja auch dein Anliegen immer wieder, dass dieses System, in dem wir da leben, also ein System eines Wohlfahrtsstaats in einer alternden Gesellschaft, ist ein Ponzi-Schema oder nenn's Pyramidenspiel. Es ist die Zahl derer, die leisten müssen, wird immer kleiner, die Leistungen einfordern. Vermeintlich berechtigt, weil er sagt ja, ich habe ja mein Lebtag lang Beiträge bezahlt, nicht berücksichtigend, dass ja die in der Sekunde gleich wieder weg sind, weil es ja ein Umlagesystem ist, wo alles, was reinkommt, gleich wieder rausgeht. Das ist nicht dauerhaft finanzierbar, wenn nicht ausreichend junge nachkommen, die auch dementsprechend produktiv arbeiten. Und das ganze Problem wird dadurch ja noch verschärft, dass wir mit einer Zuwanderung konfrontiert ist, die nicht zum Wohlstand beiträgt, sondern im Gegenteil den Wohlstand nur weiter ausdünnt, den bestehenden. Also wenn man die Zuwanderungswellen, die es im 19. Jahrhundert in den USA gab, mit denen vergleicht, die wir heute in Europa haben, ist da ein wesentlicher Unterschied. Dort wurde kein roter Teppich ausgerollt und irgendwas geschenkt, sondern die Leute mussten, die dort ankommen, einmal die Sprache lernen und sie einen Grund besuchen oder irgendeine Arbeit annehmen und sich selbst erhalten. Und bei uns damit einer über die Grenzen und ruft Asyl und wird dauerversorgt bis an sein Lebensende von Menschen, die davon nichts Positives haben. Und das verschärft das Problem dieses Pyramidenspiels.
Ja, vor allem, wenn ich mir jetzt da in die Richtung Kamera picke, dahinter sitzt ein sehr
junger Mann,
Kameramann, ja. Der natürlich nicht er persönlich, aber dessen Generation politisch indoktriniert ist und natürlich nichts dagegen sagen darf, auch wenn er sich viel denkt, nicht jetzt unser Mann persönlich, nur einmal, aber der aber das Ganze zu zahlen hat, und das finde ich ja einen absoluten Großbetrug und Diebstahl.
Es ist hochgradig unmoralisch, das ist das eine. Was mir dazu allerdings sofort einfällt, ist, dass ich mich wundere, es ist sich das bei meiner eigenen Tochter und ihrem Mann und vielen anderen jungen Leuten, dass sie so vollkommen indolent diesem Problem gegenüber sind. Also die lassen sich das alles gefallen. Die gehen da nicht auf die Barrikaden. Wenn man mit ihnen spricht, sind sie die schon bewusst in vielen Fällen, dass sie sagen, naja, also ich werde eher mal keine Pension kriegen oder keine Ahnung. Aber dass die auf die Barrikaden steigen, fällt denen nicht ein. Wenn ich daran denke, wie jung, ich war ein bisschen zu jung für die 68er-Bewegung, ich bin ein 57er.
Das sieht man, mein
Lieber. Ja, danke, danke. Ich bin ein 57er Baujahr, also da war ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich gerade begonnen, mich für Politik zu interessieren. Aber 68 und in den Folgejahren sind die jungen Leute auf die Straßen gegangen mit Ho Chi Minh und mit, ich weiß nicht was für Idioten, und Che Guevara büdeln und haben für irgendwas demonstriert, von dem sie wahrscheinlich selber nicht gewusst haben, was ist. Aber sie haben gemeint, sie müssen das Alte bekämpfen und gingen dafür auf die Straßen. Ja, die jungen Leute lassen sich heute eigentlich alles gefallen oder gingen für völlig idiotische, nach meinem Dafürhalten, bitte um Entschuldigung, ist politisch unkorrekt, für völlig idiotische Dinge wie einen angeblich menschengemachten Klimawandel auf die Straßen schwänzen die Schulen, anstatt dass wir es lernen. Also da scheint mir irgendwie das Gefühl dafür zu fehlen, was für die eigene Zukunftsvorsorge wirklich wichtig ist. Nämlich nicht, wie das Wetter oder wie die Temperatur in 100 Jahren ausschaut, sondern wie die nächsten 30 Jahre da überleben wollen unter den Umständen.
Ja, das Interessante, man muss ja eines zugestehen, dass die diese Klimatänzer mit diesen halblustigen Birkenstocklehrer, die haben ja wirklich gefruchtet, weil wir haben ja einen arschkalten Frühling gehabt, um beim Wienerischen zu bleiben. Und das hat gut funktioniert. Und liebe Lehrer, ich möchte jetzt bitte tanzt für einen warmen Sommer, weil wenn wir einmal frei sind, möchte ich auch mal ein bisschen irgendwo herumfahren können. Also geht's mit euch Fridays for Summer oder macht ihr irgend sowas, liebe Lehrer? Zum anderen muss ich sagen, das Che Guevara-Bild ist ja schon noch ein Straßenbild. Also du kannst ja kaum durch Wien gehen und schon sagen, irgendeiner hat ja ein Che Guevara am T-Shirt oben, aber gleichzeitig hat er natürlich ein Apple-Handy, einen Apple-Computer und geht zum McDonald's essen und protestiert gegen für den Antikapitalismus.
Der Widerspruch fällt den wenigsten auf.
Fällt den wenigsten auf und die würden auch, oder sie würden nicht einmal im geringsten vermuten, dass wenn der echte Che um die Kurven kommt und er den Laptop sieht und das Handy ihn als Ausbeute erkennen würde, ihn sofort erschießen würde und ihm die Tare wegnehmen würde. Aber da geht mir auch als älteren Bürger, als alten weißen Mann das Geimpfte auf in dieser Stadt. Aber es ist halt so. Und da ist jetzt das Problem, wie kann man sich und wann, dann kannst du das immer du als einer der wenigen sich vorstellen, wie wir diese ganzen Dinge wieder loswerden, wo wir jetzt falsch hineingerückt sind. Wie kann man die kollektive Korruption loswerden? Wie kann man das Denken der Jugend loswerden, dass die sagen, ja, irgendwer zeugt schon der böse Kapitalist, aber es gibt ja keinen mehr. In dem Sinn, der Mittelstand ist erodiert. Was für eine Zukunftsperspektive, jetzt einmal positiv, was kann man sich vorstellen, dass, es fängt ja unten an, ne? Dass die Menschen zum Umdenken gezwungen werden. Müssen wir wirklich erst durchs Tal der Tränen?
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zuletzt. Nicht? Und ich bin an und für sich eher ein Schwarzseher, das ist zugegeben. Hat mich immer wieder der Chef vom Club Unabhängiger Liberaler, der Herr Georg Vetter, immer wieder angeschossen, weil er sagt, die Liberalen sind, die streben doch immer zum Licht und sehen immer das Positive und alles super. Allerdings muss ich sagen, also es gibt einen Unterschied zwischen Libertären und Liberalen, weil ich kenne eigentlich keinen Libertären, der ein besonders rosiges Zukunftsbild hat. Also das muss ich einmal vorausschicken. Und ich bin einigermaßen skeptisch, wie weit es auf dem Boden des bestehenden Systems möglich ist, eine Umkehr zu schaffen ohne Leichenberg. Das wird nicht leicht sein, nicht? Weil der Kreisky hat vor vielen Jahren einmal gesagt, keiner lässt sich gern was wegnehmen. Recht hat er, klar. Und wenn die Leute darauf konditioniert sind, halt den Sozialscheck zu kriegen und sie überlegen, naja, wenn ich arbeiten gehe, habe ich vielleicht im marginalen Bereich vielleicht 1100 Euro im Monat. Wenn ich nicht arbeiten gehe, habe ich 950, gehe einen Tag in der Woche pfuschen, habe ich 1200, bin ich besser dran. Also, was für einen Grund sollte ein solcher Mensch haben, der also auf den Wohlfahrtscheck konditioniert ist, von dem wieder zu lassen? Roland Bader hat es in die Worte gekleidet, dass dann, wenn mehr als 50% der Leute einmal darauf festgelegt sind, vom Staat zu leben, dann ist eigentlich die Zukunft schon erledigt, nicht? Weil dann wird das ein selbstverstärkender Trend. Jede Woche findet man eine neue Opfergruppe, die auch versorgt werden muss. Jetzt sind es halt gerade die Gender-Leute und ich weiß nicht, wer noch alle einfallen wird. Also Tatsache ist, dass der Anteil derer, die nur aktiv ins System was hineinpumpen, immer kleiner wird. Nicht? Und das kann, also ein endloses Wachstum in einem begrenzten Raum ist halt leider nicht möglich. Und ich kann da die Frage jetzt gar nicht vernünftig beantworten, was man machen müsste. Das habe ich in meinem Buch eh auch geschrieben. Nicht? Man könnte beginnen bei den Grundschulen, dass man den Leuten halt nicht von Haus aus, den Kindern schon beibringt, dass der Kapitalismus ganz fürchterlich ist und nur der Sozialismus ist was, und es scheint ja so zu sein, die Niveaus in den Schulen immer weiter absenkt. Red einmal mit einem Lehrherrn, der heute einen 15-, 16-jährigen Lehrling aufnimmt, der nicht 10% von 100 im Kopf ausrechnen kann. Dann werden die weniger Begabten durchtragen, dass sie einmal die Matura haben. So, dann haben wir Matura erkennen, mit einer Matura fangen wir nichts an, also müssen wir was studieren. Na, studieren tun wir natürlich nicht an der TU, wo man wirklich was tun muss, sondern da gehen wir und machen Genderwissenschaften oder so irgendwas Großartiges und stehen 3 oder 4 Jahre später auf der Matten und schreien nach einem Staatsjob. Nicht, weil auf der Freien Wildbahn gibt es ja keinen Hocken für solche Leute.
Ja, das Wegnehmen der naturwissenschaftlichen Grundlagen ist ja wahrscheinlich gewollt, weil der Sozialismus, den kann ich ja nur dann im Volk reinbringen, wenn ich nicht rechnen kann. wahrscheinlich. Ne? Und du hast auch Kreiskis noch vergleichsweise anständig im Sozialismus erwähnt, einer der Erben Kreiskis, weil du hast gerade Kreisky gesagt, niemand lässt sich was wegnehmen, einer der Erben im Kanzleramt und auch als SPÖ-Vorsitzender hat er nicht nur das Wegnehmen, sondern der viel gerühmte Slogan, hol dir, was dir zusteht. Also das heißt, wir haben ihn noch einmal aufs Gaspedal gedrückt in vermeintlich guten Zeiten. Mhm. Und insofern muss ich da ja recht geben, deshalb habe ich dich ja verzweifelt gefragt, wie man das Ruder herumreißen kann. Aber dass man wahrscheinlich schon durch ein Tal der Tränen geht, aber das Tal wird ökonomisch, ja, das passiert. Aber wie er erst geistig intellektuell sein wird mit den Folgegenerationen, bei denen hilft ja auch kein Crash, dass dann auf einmal Liefer sind, weil ja die Universitäten und Schulen ja mit Lehrpersonal besetzt sind, über die wir nach Wittgenstein ja schweigen sollen. Ja.
Die Macht des Faktischen sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man irgendwann einen Punkt erreicht, wo das ganze, der ganze Sozialkitsch nicht mehr zu finanzieren ist, dann wird möglicherweise doch ein Umdenken erfolgen, bevor es zu spät ist. Ich darf darauf verweisen, ich glaube, es war 91 in Schweden soweit und da hat sogar eine sozialdemokratische Regierung damals, nachdem man die amerikanischen Banken mehr oder minder den Kredit gesperrt haben, gesagt, das ist ein Sozialstaat, das ist wunderbar, aber auf Dauer kann man das nicht finanzieren und die haben rigoros viele Goodies zurückgefahren. Und die Schweden haben es überlebt, erstaunlicherweise. In Neuseeland hat es einmal eine Phase gegeben, ich glaube, das war in den 60er Jahren, wo das Land also kurz vor dem Bankrott war, weil es durch Gewerkschaften komplett ineffizient gemacht, die Landwirtschaft tot subventioniert und da hat man auch einmal einen Befreiungsschlag gemacht und jetzt ist das wieder losgeworden. Und in England war es ja auch nicht anders, ich weiß nicht, wann ist die Thatcher und so, da kommen, glaube ich, 79, da war ja das Land auch drauf und dran, im Sozialismus zu versinken und die Eiserne Lady hat also die Gewerkschaften kirre gemacht und das Land wieder auf Vordermann gebracht. Nicht? Also es gibt historische Fälle, wo eine Volkswirtschaft oder eine Gesellschaft total am verkehrten Weg war und wo man also das Ruder herumgerissen hat, ohne dass man dann große Verwerfungen riskiert. Mit dem Einwand, ich glaube, in Neuseeland haben sie damals ein paar hundert Farmer aufgehängt oder so, die plötzlich ihre Subventionen verloren haben. Also natürlich ist es dann, wenn ich gewöhnt bin, vom Geld fremder Leute zu leben, und dann gingen die Leute abhanden oder die zahlen einfach nicht mehr oder sie gingen weg, weil es einem zu blöd ist, dann wird es eine Zeit lang für diese Betroffenen, die halt darauf konditioniert sind, was Gutes zu kriegen, ohne dafür Gegenleistung zu bringen, furchtbar sein. Aber ich denke nicht, dass die dann einfach sitzen bleiben werden und still vor sich hin verhungern, sondern die werden dann schon die Ärmel aufkrempeln. Und wenn ich muss, dann werde ich mir was finden. Also so optimistisch bin ich schon zu glauben, dass die dann nicht nur darauf warten, dass der Sozialminister eine neue Sektion im Ministerium aufmacht, wo sie dann unterkommen können.
Also das ist interessant. Also wenn ich muss, wird es gehen und werde auch Verantwortung übernehmen. Ich möchte darauf hinweisen auf eine Anekdote oder aus meinem Leben. Ich habe eine sehr gescheite Ehefrau gehabt, die ist jetzt meine Ex-Frau, eben weil sie so gescheit ist. Also vielleicht schließt sich da der Kreis. Und diese Ehefrau, wenn ich ihr Menschen in Wien vorgestellt habe, das war sehr interessant, hat sie immer gesagt, uninteressant, no skin in the game. Interessant, der hat skin in the game, aber es waren wenige. Mhm. Und die Trefferquote war exorbitant. Wenn die fünf Minuten mit jemandem gesprochen hat,
tolle Gabe,
hat sie das erkannt. Und da möchte ich aber noch hinzufügen, das war fünf Jahre bevor der Taleb Nassim
das Buch geschrieben hat.
Nassim Taleb das Buch geschrieben hat, hat die das mit dem Skin in the Game als belesene Seele. Und das begleitet mich jetzt mein Leben lang auch, seit 7, 8, 10 Jahren, dass ich mir das auch, wenn ich einen treffe, mal anschaue, der Skin in the Game, für die Leser, die das noch nicht gehört haben, aber wachende Leser haben das schon öfters gelesen, Skin in the Game heißt, Haut im Spiel oder der setzt seine Haut oder sein berufliches, aber auch privates Verhalten, für das ist er direkt verantwortlich. Ja, wir kennen ja berühmte Manager von Firmen in kapitalistischen Betrieben, die Fehler um Fehler machen und überhaupt nicht verantwortlich sind und dann Winter im Korn liegen mit Millionen, um das so zu umschreiben. Wir kennen es auch aus dem deutschen Verkehrsministerium, der verschludert Milliarden und Milliarden und ist noch immer Minister, und wir kennen es aus dem deutschen Verteidigungsministerium. Da hat eine Frau die Beraterhonorare für 150-facht oder so und wurde nicht Skin in the Game like nach Brüssel in den Top-Job Europas befördert.
Man kann, wenn ich da kurz einhaken darf, vielleicht dieses Skin in the Game auch übersetzen mit Macht erfordert Verantwortung und Haftung. Also ich kann nicht einfach.
Das wäre meine Frage gewesen, und danke schön. Ja.
Ich kann nicht sagen, also ich bin jetzt bemächtigt, irgendwas zu tun, und wenn es dann schief geht, soll aber nicht ich, sondern ein anderer die Rechnung. Ja. Also das ist etwas, was die amerikanische Autorin Ayn Rand, die vielleicht bekannt ist, ja schon immer postuliert hat, dass sie sagt, also wenn ein privater Unternehmer Mist baut, dann zahlt er selber die Rechnung, und wenn ein Politiker Mist baut, dann zahlt der Steuerzahler die Rechnung. Genau. Und das ist genau das, und das bringt auch Nassim Taleb in seinem Buch ja an, dass die Politikerkaste eben dieses Skin in the Game nimmer mehr zeigen muss. Also wenn ich mir denke, in früheren Zeiten, Gustav Adolf ist an der Spitze seiner Truppen in die Schlacht geritten, und ich glaube, es war 34.
Echten Skin,
und 34 ist er dann bei Lützen, glaube ich, vom Tod vom Pferd gefallen. Also der war tatsächlich an der Spitze seiner Truppen im Gefecht, und der hat sich halt der Verantwortung nicht entziehen können. Der ist halt, hat das Pech gehabt, dass ihm eine Kugel getroffen hat, und der war tot. Heute sitzen die hohen Herren im Bunker, 5000 Kilometer von der Front entfernt, und schicken Drohnen. Und irgendwelche armen Schweine werden dann als Kollateralschäden abgebucht, wenn die Drohne leider die Falschen trifft. Also die politische Klasse, und möglicherweise, das ist, würde ich also so tief durchdacht habe ich es nicht, aber ich sage das einmal so dahin, die politische Klasse ist in der Demokratie weiter weg von Skin in the Game, als es früher in Monarchien oder in der Feudalgesellschaft war. Weil da war der Staat oder das ganze Staatswesen sehr klein, weil halt die Masse der Leute eifersüchtig darauf geachtet haben, dass das nicht zu viel wird, weil sie müssen es ja zahlen. Jetzt in der Demokratie hat jeder die Illusion, dass er ja letztlich selber an dem Spiel partizipiert. Bastiat sagt, also jeder glaubt, er kann letztlich die Kosten seines Lebens den anderen aufbürden, und wenn das alle zugleich glauben, wächst das ganze Ding halt. Und genau vor dem Problem stehen wir, und die politische Klasse ist vollkommen, trägt keine Verantwortung für irgendwas. Der Verinnen Kreisky war nie sein Fan, hat ja, weil er ein Fan der Atomkraft war, hat er unbedingt sie einbüttelt, wir bauen da ans Donaugestade, an den rechten Ufer bauen wir ein Atomkraftwerk.
Zwentendorf.
Dann kam ihm kurz vor einer Wahl der Gedanke, das ist irgendwie blöd, weil da gibt's Gegenwind, das könnte unsere Wahlkampagne negativ beeinflussen, und machen wir eine Volksabstimmung, oder was, ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Terminustechnik ist, was eine Volksabstimmung oder Volksbefragung, also jedenfalls was Verbindliches, und das ist dann mit 49,5 zu 50,5 ausgegangen. Ich war einer von den Trotteln, die damals dagegen gestimmt hat, weil ich mich von dem Versprechen Kreiskys habe verführen lassen, er trete zurück, wenn er es verliert. Und aus dem Grund habe ich als Atomkraftbefürworter gegen das Atomkraft gestimmt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bringe ich den Alten auf diese Tour weg. Und leider ist das nicht passiert. Aber der hat dieses, ich glaube, es umgerechnet 700 Millionen Schilling oder ich weiß nicht, also ein beachtlicher Betrag, den das Ding gekostet hat. Das ist ein Fonds perdu, weil es nie in Betrieb gegangen ist, und der Mensch hat nie in seinem Leben dafür Strafe zahlen müssen, dass er das mutwillig ruiniert hat, nur deswegen, weil er dem politischen Kalkül gefolgt ist. Das ist ein klassisches Beispiel meines Erachtens für das mangelnde Skin in the Game. Wenn das ein privater Unternehmer macht, dann ist er sowieso pleite, weil das war ja sein Geld. Und wenn es der Chief Executive Officer ist von irgendwo, dann werden ihm die Aktionäre mit Nassefetzen erschlagen. Aber der Politiker...
Aber da hege ich ja schon die Hoffnung, weil wir in einem System jetzt leben, also die Dominosteine fallen ja einer nach dem anderen um. Also das, und die Verbrechen der politischen Kaste in Zentraleuropa in den letzten, ich würde schon fast sagen, seit der Finanzkrise, sind ja derart exorbitant. Und die sind ja nur bis 2018 ausgekommen. Aber das, was da jetzt geschehen ist, mit Rechts- und Verfassungsbrüchen, wenn das ganze Lügenkonstrukt dann dereinst zusammenbrechen wird, oder wenn die Wirtschaft in längerer Folge zusammenbrechen wird, aber nicht nur wegen der Maßnahmen, sondern weil es eh schon fertig war, wie wir beide natürlich wissen, kann es ja dann schon sehr gut sein, dass es nicht per Gesetz, aber dass dann die jetzt irgendwo sitzen, schon Skin in the Game haben müssen, ohne dass sie das jetzt heute noch rechnen. Und ich glaube schon, dass das jetzt, also ein Zwentendorf mit ein paar Milliarden Schilling, ja, ist vergleichsweise gemessen an diesen gigantischen Politversagen, was wir jetzt da hinter uns haben und deren Auflösung vor uns liegt. Und da hoffe ich schon, dass da einige, auch Jüngere, aufspringen werden und dass man sich nicht schadlos können und eh nicht halten, aber zur Verantwortung gezogen werden.
Das könnte schon sein, allerdings würde das ja voraussetzen, dass wir eine intakte Justiz auch haben. Nicht?
Und das ist halt, genau das wollte ich sagen.
Das ist mehr als die Frage, weil wenn man sich beispielsweise die Judikatur vom deutschen Verfassungsgericht anschaut, die folgen ja im Grunde mehr oder minder sklavisch dem, was aus Brüssel vorgegeben wird. Da werden die deutschen Rechte kaum irgendwie, oder die Rechte der Deutschen, sagen wir es einmal so, kaum irgendwie besonders berücksichtigt. Und ich habe also schon den Eindruck, nachdem ja all diese Positionen in den Spitzen Gerichtshöfen, wie auch politisch besetzt sind, ist da schon eine starke Symbiose da und diese klassische Idee vom, also Montesquieu's Idee von der Gewaltenteilung ist ja reine Chimäre. Also wo gibt es die Gewaltenteilung? Nicht, wenn ich sage, ich habe Exekutive und eine Judikative und das ist also das Parlament und die Regierung, na, wo gibt es denn da eine Gewaltenteilung? Nicht? Das sind ja dieselben Leute, die dort sitzen, oder die Regierung gibt irgendwas vor, ihre Beamten arbeiten eine Regierungsvorlage aus und das Parlament nickt das Ganze ab. Also da sehe ich keine Gewaltenteilung. Und wenn dann noch die Richter, die Top-Richter politisch bestellt sind, ja, was kann ich da erwarten? Ich las jetzt kürzlich, ich weiß nicht, ob es wirklich war, in Amerika haben sie ja, glaube ich, 9 Bundeshöchstrichter und die sind jetzt sehr ungünstig für die beiden Administrationen politisch gewichtet, weil da sind wahrscheinlich 6 Konservative und 3 nicht so Konservative drin. Und die Idee ist jetzt, dass man das ganze Gremium um 4 Stück aufstockt, dass die Roten wieder eine Mehrheit dort haben. Also wenn das Gewaltenteilung ist, also man, da tritt man die Verfassung mit Füßen oder den Boden unserer Kultur, unserer politischen Kultur mit Füßen, wenn man so agiert, nur aus einem tagespolitischen Vorteilsdenken heraus.
Ja, das sieht man an den Karrieren von der Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle und dem jetzigen, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß, aber man sieht ja, wie schnell die Karriere gemacht und wo die vorher gesessen haben, bei welchem Abendessen mit der Merkel und so weiter, und dass die schon ausgewählt sind. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass wir 2, 3 Lichtpunkte im Rechtssystem schon haben. Zum einen voriges Jahr, 5. Mai, das Bundesverfassungsurteil bezüglich der Bundesbankenfinanzierung für die EU. Mhm. Am 8. Mai ist der Voskuhle zurückgetreten und da hat er dann einmal sein Gewissen erleichtert. Und jetzt das Weimarer Verfassungsgerichtsentscheid.
Muss ich gestehen, bin ich im Detail nicht im Bilde?
Ja, der hat entschieden, dass das mit den Tests in den Schulen und Kindern verfassungswidrig ist. Und, aber dieser Richter hatte natürlich 2 Wochen später oder 1,5 Wochen später eine Hausdurchsuchung zu Hause. Also da geht schon.
Ich glaube, das sagt alles.
Schon nicht? Zu wie in Österreich. Und ich bin auch 2017, 18 und 19 mit einem Vortrag der Rechts- und Verfassungsbruch von Regierungen und supranationalen Organisationen schon durch Europa gegangen, auch in Sarajevo, in Kosovo, war in Georgien, nur habe ich das. Aber ich konnte mir damals, war aufgrund der Finanzkrise diese Verfassungsbrüche, aber ich konnte mir damals nicht vorstellen, in welchem gigantischen Ausmaß wir 2020, 2021 da hineinkommen. Und die Frage, die ich dir stellen wollte, aber wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, warum ist die Justiz so wehrlos und so schweigsam? Es kann ja nicht nur sein, weil die Top-Jobs besetzt worden sind von der Dame in Berlin.
Warum sind die so ruhig? Das ist jetzt ganz schwierig, weil das wirklich nicht mehr, da habe ich nicht, weiß Gott, was für einen Einblick. Also gefühlsmäßig wäre meine Antwort die, wir hatten 68 und die Folgejahre und es gab einen Marsch durch die Institutionen. Und meine Theorie ist halt, also ich zitiere da jetzt dann meinen seinerzeitigen Verwaltungs- und Verfassungsrechtslehrer, einen gewissen Herrn Wenger, Gott hab ihn selig, Professor Wenger. Und der hat gesagt, also wenn ein Jurist was wirklich was im Kopf hat, dann wird er Anwalt. Wenn er eher sein Sitzfleisch vertraut, wird er Richter oder Staatsanwalt. Also wenn das ein hochrangiger Beamter oder sagen wir ein Universitätsprofessor sagt, dann wird er gewusst haben, von was er redet. Und ich glaube, es ist einfach eine negative Auslese. Vielleicht nicht fachlich, aber charakterlich. Das würde ich, und das gilt ganz besonders für die politische Klasse natürlich. Also ich glaube, jemand, der intelligent und anständig ist, der kann kein Politiker werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, was einen Menschen dazu treibt. Der Ludwig von Mises hat dazu gesagt, also jemand, der den Menschen nicht dienen will, der will sie beherrschen. Und das ist es, was die meisten Politiker antreibt, glaube ich. Und es gibt natürlich auch Fanatiker, das sind wahrscheinlich noch gefährlicher wie die Karrieristen und die Korruptionisten. Das sind die, die ihre Ideologie notfalls mit genackter Gewalt durchsetzen wollen. Und die sind jetzt, glaube ich, drauf und dran, in Deutschland zum Beispiel die Kanzlerschaft zu erringen. Und man soll sie von einem netten Gesicht nicht täuschen lassen. Nicht?
So. Der wird mit nackter Gewalt seine Ziele erreichen, würde er fallen natürlich immer einen Österreicher ein. Und der Österreicher fällt dann an Österreich ein. Und ich möchte damit den letzten Punkt in unseren Betrachtungen einleiten. Die österreichische Bundesregierung oder das österreichische Volk ist mit einer Regierung gesegnet, das ist ja wirklich unbeschreiblich inferior, unterste Schublade, man kann es nicht mehr anders bezeichnen. Also eine Peinlichkeit folgt der anderen. Und auch hier ist die Frage, ja, warum sind ist die Justiz so träge, warum ist die, auch eine Frage, die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater so träge in den letzten Jahren. Und hier bei dieser Bundesregierung, die Medien sind gekauft, das wissen wir, das braucht man nicht reden.
Also die Antwort,
feuchte Träume wurden von Kurz erfüllt. Aber warum ist das Volk derart träge? Der Auftritt von diesem Finanzminister, dieser arrogante Pinsel, ja, der keine Ahnung hat von Finanzwissenschaften, ich könnte es auch nicht, gebe ich ja zu, aber ich würde mir ja nie hinsetzen trauen, und dann so das Volk verhöhnt und mit dem Laptop im Kinderwagen spazieren fahren lässt und so weiter. Warum ist sowas, dass wer in Österreich, bis du 18 warst, Post 68er, sage ich einmal, in die 70er Jahre nicht möglich gewesen,
oder? Ja, ich fürchte auch. Ich fürchte auch, ich habe allerdings jetzt so spontan gar keine logische Erklärung. Es ist vielleicht ein Erosionsprozess, der die Moral so weit untergräbt, dass man das dann nicht einmal mehr tragisch findet. Also ich glaube, es sind schon viel schlimmere Dinge passiert und mein Gott, nein, der entschlagt sich halt 96 Mal bei einer Betragung. Was so ist nicht. Also ich bin wirklich sprachlos angesichts dessen. Allerdings, ich meine, viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind also auch solche, die so wie ich nicht unbedingt die größten Fans vom Herrn Kurz sind, oder sagen wir es so elegant. Aber auf die Frage, die ich Ihnen dann stelle, wo sind denn die Alternativen auf dem bestehenden Politfeld, das wir haben, fällt eigentlich niemandem was ein. Möchte man gern den Herrn Kogler als Kanzler haben oder die Frau Randy Wagner oder diese hysterische Megäre von den Neos? Also ich wüsste jetzt nicht, wie die Alternativen ausschauen. Das ist ein schwacher Trost. Aber wenn wir die Kirchen im Dorf lassen wollen, müssen wir schon sagen, hätte die ÖVP nicht den einmaligen Glücksfall gehabt, den Herrn Kurz an Land zu ziehen oder irgendwo aufzubauen, dass er das halt jetzt ist und den völlig farblosen Vorgänger ersetzt hätte, dann hätten wir heute eine Volksfrontregierung. Da bin ich ziemlich überzeugt davon.
Ja, aber die haben ja mit diesem Parlamentspräsidenten sowieso.
Ich fürchte schon, also allerdings gibt's wahrscheinlich doch noch graduelle Verschärfungsmöglichkeiten. Nicht? Und möglicherweise ist das, was wir jetzt haben, noch nicht der Tiefpunkt. Nicht? Also wenn die Regierung schwer verlieren sollte an Zustimmung, nämlich der schwarze Teil oder der türkise Teil der Regierung, und sie dann rot-grün-pinke Mehrheit ausgeht, dann wird der tatsächlich die Regierung stellen. Also ich bin überzeugt davon, die werden sich diese Chance nicht entgehen lassen. Und ob es dann besser wird, das möchte ich also wirklich schwer bezweifeln. Nicht? Also das bei aller Kritik an der Regierung, die ich ja teile, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es noch schlimmer werden könnte. Ne?
Be careful what you wishing for. Ja, aber trotzdem, also ich bin schon echt sprachlos und fassungslos. Ja. Bei jedem Kanzler denke ich mir, tiefer geht's nimmer. Es geht nicht mehr schlechter. Aber wo soll man noch hin? Ich kann nicht einmal was erfinden, was noch peinlicher ist als diese Bundesregierung. Wir können ja Race to the Bottom, wir sind ja wie auch die DDR.
Ja.
Also was soll man noch machen?
Wir können uns allerdings mit dem schwachen Trost vielleicht begnügen, dass in Frankreich, in Deutschland oder in Italien genau um nichts besser ist. Ne? Es ist einfach so. Es ist ein, möglicherweise ein systemimmanenter Fehler, dass wir ja in ganz Europa und in Amerika, bitteschön, ja genau das Gleiche.
Ja, also das ist ja, meine Mutter hat zu diesen Fällen immer gesagt, und wenn der Stefan von 10 Meter hoch im Baum
rufst du nicht noch.
Ja, also nur weil die Franzosen einen Mutter haben und die Amerikaner eine machtlose Person, die nicht einmal im Pentagon rein darf. Brauchen wir nicht VR?
Nein, das brauchen wir nicht. Und ich glaube ja auch nicht, dass da irgendjemand einen Plan hat, dass das unbedingt so laufen muss. Nicht? Das ist so, das folgt zu irgendwelchen Trends. Und ich glaube, wie gesagt, das ist immer die spontane Handlung der Leute und nicht der große Plan, der dahinter steht. Ich glaube also grundsätzlich eher nicht an Verschwörungen, sondern glaube immer eher mehr an die Blödheit. Also dass irgendwas vollkommen verkehrt läuft, weil es die Leute einfach nicht einsehen.
Also so viele Blödheit gibt es doch nicht in Österreich. Alles mein Umfeld, alles, ich kenne, die sind ja nicht alle so blöd.
Ja. Die Möglichkeiten für den Einzelnen sind aber so unglaublich beschränkt. Nicht? Das ist ja eben das, was ich als systemimmanenten Fehler bezeichnen würde, dass da eine Kaste von Politoligarchen entwickelt, die vollkommen losgelöst von den Leuten und von Wahlergebnissen dann Politik machen können.
Ja, das bringt mich ja zu diesem Kernpunkt.
Warum ist das so?
Ich bin der Meinung, Parteiendemokratie ist vorbei.
Ja, du bist nicht der Einzige, der sich das denkt. Ja.
Wir brauchen eine andere Form der Demokratie. Ja. Und wenn die da herumfantasieren von direkte Demokratie wie in der Schweiz, da braucht man ein anderes Volk. Weil die Schweizer werden alle 6 Wochen das Stimmvolk, ist ja da, steht ja drauf, Stimmvolk, zur Urne gerufen, und die kriegen dann so auch Seitenakten, welche die da schauen, ob im Gemeindebau oder auch im ersten Bezirk, wo die machen, das durchgelesen wird.
Das ist eine erlernte Kultur, die machen das seit, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahre, und das kann man jetzt nicht sagen, weil das System dort recht gut funktioniert. Ich nehme das und implementiere es da in Österreich, weil einfach die Kultur ganz anders ist. Nicht? Die haben halt die letzten 300 Jahre keinen Kaiser gehabt, nicht? Wir aber schon. Nicht? Und das ist dann ziemlich übergangslos in einen Kriegssozialismus, und dann haben wir eine kurze Zeit gehabt, autoritäres Regime in der Zwischenkriegszeit, dann waren ein paar Jahre lang die Nationalsozialisten am Ruder, und seither geht es halt in Richtung Sozialdemokratismus. Aber diesen Freiheitsgedanken, wie er in der Schweiz, ich glaube auch massiv befeuert durch den kleinräumigen Charakter dieses Landes, den hat es bei uns in der Form nicht gegeben. Nicht? Und bei den Deutschen eigentlich auch nicht. Nicht? Also die sind obrigkeitshörig bis zum Abwinken.
Untertanen Menschen.
Untertanen Mentalität, ja.
Aber es ist halt so, die Parteiendemokratie ist für mich immer wieder Hallmarkt oder wie das Wrestling im amerikanischen Fernsehen. Die gehen in den Ring, hauen sich gegenseitig in die Dosche, und dann geht es hinten raus und
trinken ein Bier.
Und trinken gemeinsam ein Bier, fahren mit dem Lift in die Garderobe und dann sich vielleicht noch gegenseitig abtrocknen, wenn es gewisse Bedürfnisse
gibt. Kann aber natürlich in einem System mit großen Volksparteien auch gar nicht anders sein. Also bei uns erodiert das Ganze jetzt ja in Deutschland auch ein bisschen, aber in England noch nicht. Wenn ich jetzt habe, Labour Party und die Tories, und die Liberalen sind dort nicht so wichtig, dann müssen die mehr oder minder um die gleichen Wähler rittern, weil sonst werden sie keine Mehrheit kriegen. Nicht? Also die Unterschiede zwischen großen Volksparteien können nicht was gut wie groß sein, weil sonst das polarisiert sich sonst. Und bei uns dröselt es sich, und in Deutschland halt jetzt stärker auf. Nicht? Da gibt es halt Grüne und da gibt es eine FDP, wo man nicht so richtig weiß, was die wollen. Und dann gibt es nur die Linke, und auf der anderen Seite gibt es dann halt nur die AfD. Nicht? Weil das ist die einzige.
Dieser Treppenwitz dabei ist ja, die großen Volksparteien wollen ja ein großes Spektrum der Wählerschicht
natürlich,
und die Interessen befriedigen. Also das tun sie schon längst nicht mehr, aber sie tun so als ob und nennen dann andere, die Interessen kleinerer Gruppen befriedigen, populistisch.
Ja,
das ist Populus Populi kommt übrigens, ist das Volk. Ja. Eigentlich die populistischen Parteien sind ja die Volksparteien. Du weißt das natürlich, aber für die Leser scheint es hier noch angebracht. Und
vollkommen richtig, ja.
Da wünsche ich mir schon noch ein Ende, bevor ich in Rente gehe, dass wir endlich einmal diese Parteiendemokratie loswerden, weil eines müssen wir auch bedenken, diese Parteien haben alle denselben, schicken alle die Rechnung an denselben Wirt. Und dadurch haben sie schon eine gemeinsame Interessenslage, die wesentlich höher ist als ihre Interessenslage hier hinter den Kameras. Ein gesellschaftliches Problem noch bitte, wenn ich deine Zeit beanspruchen darf.
Bitte.
Österreich könnte man meinen, ist in den letzten Jahren zum Land der Frauenmörder geworden. Das ist bedauerlich, das ist keine Frage. Es ist aber auch gewissen demografischen Verhältnissen geschuldet. Aber hin und wieder ist auch der autochthone Österreicher ein Mörder, Frauenmörder, was wirklich sehr schlimm ist. Und das kann man natürlich nicht genug thematisieren, aber das sollte schon von unten thematisiert werden. Und die Krokodilstränen der Frau G. Wessler sind ja ganz anders einzuordnen, weil sie hat bei keiner einzigen Vergewaltigung und bei keinem einzigen Mord, der früher geschehen ist, um das so zu umschreiben, irgendein Tränchen verdrückt. Und hier wird das jetzt auf einmal genommen, um wieder einen
politisches Kleingeld,
einen Teil der Gesellschaft wieder zu schwächen und vor allem wieder einen Keil in das Backbone der Gesellschaft, in die Familie zu treiben,
ganz genau.
Sodass die heute 11-jährigen Mädchen, die ja schon grün indoktriniert sind, ja vom Papa sich fürchten, weil das ist ein potenzieller Mörder. Ich habe das jetzt primitiv ausgedrückt, wie siehst du die Situation, diese Krokodilstränen dieser Ministerin?
Also an und für sich ist es, also durch die Geschichte des Sozialismus zieht sich ein Hauptfeind, den hat Karl Marx ganz klar definiert, und der Hauptfeind heißt Familie. Nicht? Das ist die Brutstätte des Faschismus, mehr oder minder, oder der Unterdrückung der Frau. Und daher gehört die Familie, genauso wie das Privateigentum, natürlich als Basis des Bürgertums zerstört. Und solche traurige Ereignisse, in dem Fall war der letzte Fall, soweit ich weiß, ein Autochtoner, der den Mord begangen hat. Die zurückliegenden waren das so 40 oder mehr Prozent Zuwanderer oder Asylanten, die das getan haben. Da hat es keinen aufgeregt. Trotzdem, natürlich ist jeder Fall traurig. Aber das wird dann dazu benutzt, um wiederum das Narrativ vom Mann als geborenen Mörder zu pflegen und halt quasi die atomisierte Gesellschaft wieder einmal zu propagieren, wo es halt keine Keimzelle mehr gibt, wo der Staat nichts zu reden hat, sondern wo halt dann praktisch nur mehr die Alleinerzieherin als Gesellschaftsideal präsentiert wird, die halt zu 100% vom Leviathan abhängig ist, weil ohne Sozialcheck geht es dann halt nicht, oder ohne Kita und was weiß ich, was Tolles dazugehört. Also wesentlich ist immer, und jeder Linke ist auf genau demselben Trip unterwegs, die Familie muss zerstört werden, und da dient jedes noch so vielleicht gar nicht in dieses Thema, zu dem Thema passende Ereignis wie ein Frauenmord dazu, um das wiederum um eine Spiraldrehung weiterzuführen. Also genauso würde ich es interpretieren. Nichtsdestotrotz ist es schlimm, warum gerade in Österreich, und das ist wirklich frappierend, mehr Frauen als Männer Mordopfer sind. Überall auf der Welt ist es anders. Also ich wüsste nicht, was bei uns so viel anders wäre als in, weiß ich nicht, Deutschland, Italien, der Schweiz oder sonst in einem Land. Wirklich seltsam. Nur mit der Zuwanderung kann es auch nicht zusammenhängen, weil dasselbe Problem haben die in Schweden oder in Dänemark oder in Deutschland auch. Na, mag sein, vielleicht sind die österreichischen Männer so feig, dass sie sich nicht mit anderen Männern anlegen, sondern lieber die Frauen. Ja. Ich habe keine Erklärung.
Das ist schon eine fatale Entwicklung natürlich, und traurig, aber nur die politische Instrumentalisierung ist
noch trauriger.
Sehr traurig auch. Lieber Andreas, damit wollen wir es leider belassen, auch mit einem traurigen. Danke, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, aber ich kann mich nicht gehen lassen als einen super belesenen Menschen, ohne dass du uns nicht sagst, was ist im Moment das Must-Read? Also welches Buch in den letzten 3-4 Monaten, sagst du, ja?
Also ich sage genau das, was ich jetzt gerade in der Mangel habe, das habe ich ja zur Rezension zugeschickt gekriegt von Eigentümlich Frei. Das heißt Gegen Politik und stammt aus der Feder von Anthony Dechaussee. Ist ein, wie soll ich sagen, ein universal gelehrter ungarischstämmiger, der, soweit ich weiß, glaube ich, vor 2 Jahren ist der Mann gestorben. Ich habe ihn beim Hayek-Institut einmal live erlebt, da war er schon fast blind und hat nicht mehr sehr gut gehört, aber er hat noch immer einen brillanten Verstand gehabt. Und in dem Buch, das allerdings, muss ich zugeben, kompliziert zu lesen ist, also da lese ich manche Seiten zweimal, weil er denkt die politischen Systeme bis ins Detail durch. Warum ist die Demokratie mit direktem Wahlrecht besser, schlechter als eine mit einem indirekten? Wie kommt es zu Verträgen? Ist es notwendig, einen Staat zu haben, der als Rechtsdurchsetzer notwendig ist, oder ist eine geordnete Anarchie ohne Staat denkbar? Also ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist ein ganz hervorragendes. Es sind 400 Seiten, also es ist, und wie gesagt, es ist nicht leicht zu lesen. Das würde ich jedem empfehlen.
Ja, dann noch eine Lektüre. Was wolltest du sagen? Bachheimer.com? Ja,
danke vielmals.
Gerne. Dürkel sagt natürlich Bachheimer.com. Eine letzte Frage noch als bekannten österreichischen oder einen der bekanntesten österreichischen Libertären, wenn ich das sagen darf. Besitzt du einen Personalausweis?
Nein.
Ich auch nicht, und das freut mich sehr. Liebe Leser, doch noch gute Nachrichten zum Schluss. Wir konnten selbst mit so einem gescheiten Geist wie mit dem Herrn Dödel keine positive Zukunftsaussicht mitgeben. Mir bleibt es nur mehr über, euch zu sagen, es wird spannend, bleibt stark, bleibt wachsam und ihr seid von niemandem Personal. Schönen Nachmittag noch.